Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, bei den Nachrichten grüße ich heute Jana Hrbeková.
Nachrichten.
Präsident Pellegrini unterzeichnet Gesetzesänderung zur Whistleblower-Behörde. Premierminister Fico sprach mit EU-Kommissar Megrad über Rechtsstaatlichkeit. Tschechien vertieft erneut die Zusammenarbeit mit der Slowakei. Der slowakische Staatspräsident Peter Pellegrini unterzeichnete am Montag eine Änderung des Strafgesetzbuches, die die Auflösung der Whistleblower-Behörde aufhebt und durch eine andere Behörde ersetzt. Mit der Unterschrift des Staatsoberhauptes tritt eine Gesetzesänderung in Kraft, durch die ein neuer Straftatbestand ins Strafgesetzbuch aufgenommen wird, nämlich die Schändung von Kriegs- und Militärgräbern sowie Holocaust-Gedenkstätten. Ein Grund für die Änderung war auch eine Eingabe an das Verfassungsgericht, die die Opposition eingereichte. Dies führte zu einer zeitlichen Verzögerung, wodurch die Auszahlung weiterer EU-Mittel aus dem Wiederaufbauprogramm gefährdet wurde. Die Änderung tritt am 1. April in Kraft. Ministerpräsident Robert Fico wies bei einem Treffen mit dem EU-Kommissar für Demokratie, Justiz, Rechtsstaatlichkeit und Verbraucherschutz Michael Megrad darauf hin, dass die Slowakei noch immer unter den Folgen der Jahre 2020-2023 leide, die seiner Meinung nach von massiven Verstößen gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit geprägt waren. Megrad erklärte wiederum, dass er mit dem Premierminister über das laufende Verfahren der Europäischen Kommission gegen die Slowakei gesprochen habe, insbesondere über die jüngsten Änderungen bezüglich der Behörde zum Schutz von Whistleblowern. Er begrüße die Entscheidung der Regierung, die Auflösung aufzuheben und den vorherigen Rechtsrahmen wiederherzustellen. Megrad reiste nach Bratislava, um mit hochrangigen Regierungsvertretern und Repräsentanten zivilgesellschaftlicher Organisationen über die Rechtsstaatlichkeit zu sprechen. Der Besuch ist Teil der laufenden Vorbereitungen der Kommission für den Rechtsstaatlichkeitsbericht 2026. Die tschechische Regierung hat auf ihrer Montagssitzung ein Memorandum über eine vertiefte Zusammenarbeit mit der slowakischen Regierung gebilligt. Dies gab der tschechische Vizepremierminister und Minister für Industrie und Handel Karel Havlíček nach der Sitzung bekannt. Zugleich erinnerte er daran, dass in der kommenden Woche erneut eine gemeinsame Sitzung der Regierungen der Slowakei und Tschechien stattfinden werde. Das gemeinsame Regierungstreffen werde im Schloss Nová Horka in der Mährisch-Schlesischen Region stattfinden. Die letzten zwischenstaatlichen Konsultationen, die für Frühjahr 2024 geplant waren, fanden nicht statt. Die damalige Regierung hatte sie mit der Begründung ausgesetzt, dass sie mit einigen Schritten der slowakischen Regierung in der Außenpolitik nicht einverstanden sei. Dies betraf die Haltung der Slowakei zum Krieg in der Ukraine. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Mehr als 20 Kulturorganisationen und Institutionen aus der ganzen Slowakei fordern den Fonds zur Unterstützung der Kunst FPU auf, die geltenden Verträge zu respektieren und Zusatzvereinbarungen für das Jahr 2026 zu unterzeichnen. Andernfalls seien sie bereit, alle rechtlichen Schritte zu ergreifen, einschließlich der Geltendmachung von Schadenersatz. Sie bereiten eine Eingabe an die Staatsanwaltschaft vor und kündigen weitere Maßnahmen an. Darüber informierten sie auf einer Pressekonferenz am Montag, bei der sie zugleich auf die Auswirkungen der Entscheidung des FPU-Rates hinwiesen, die geltenden Verträge für mehrjährige Projekte aufzuheben. Barbara Sigmundová von der Literaturzeitschrift Verzia erklärte, der Rat des Fonds ist nicht befugt, durch einen Beschluss gültige Verträge aufzuheben. Aus unserer Sicht bleiben die Verträge daher in Kraft, solange nicht ein Gericht über ihre Aufhebung entscheidet. Und wir werden darauf bestehen, dass der Staat sie einhält. Im Falle der Missachtung vertraglicher Verpflichtungen sind wir bereit, alle rechtlichen Schritte zu ergreifen. Die Kulturorganisationen berufen sich dabei auf eine rechtliche Analyse, wonach der Rat des FPU nicht befugt ist, gültige Verträge pauschal per Beschluss aufzuheben. Den Angaben zufolge wurden die Verträge rechtmäßig abgeschlossen und vom FPÖ unterzeichnet, wobei das Gesetz mehrjährige Verträge nicht verbietet. Sie machen geltend, dass ein Beschluss des Rates zudem nicht rückwirkend in bereits bestehende Rechte und Verpflichtungen eingreifen darf. Das bedeutet, dass die Entscheidung des FPÖ-Rates die Gültigkeit dieser Verträge nicht verändert. Die Argumentation des Rats selbst ist ihrer Ansicht nach in diesem Zusammenhang unbegründet. Sie betonen, dass die Entscheidung des FPÖ-Rates unmittelbare Auswirkungen auf das Funktionieren von Organisationen aus verschiedenen Kulturbereichen hat, einschließlich zahlreicher Projekte in der gesamten Slowakei. Sie erinnern zudem daran, dass viele Projekte und Veranstaltungen langfristig vorbereitet werden und bereits jetzt konkrete Verpflichtungen beteiligter Personen und finanzielle Mittel daran gebunden sind. Einige der Projekte werden nun nicht umgesetzt werden können, bei anderen sind Anpassungen oder auch radikalere Entscheidungen nicht ausgeschlossen. Dies sei inakzeptabel, da ihrer Ansicht nach die Entscheidung des FPÖ-Rates dazu führe, dass Kultur in den Regionen der Slowakei deutlich weniger zugänglich wird, sowohl geografisch als auch finanziell. Die Entscheidung des FPÖ-Rates vom 18. März soll die Aufhebung sogenannter dreijähriger Verträge betreffen. Dabei geht es um mehr als 30 Projekte in der gesamten Slowakei, darunter Kulturzentren, internationale Festivals und Zeitschriften. Die Organisationen weisen zudem darauf hin, dass bislang kein Protokoll der Sitzung veröffentlicht wurde und ihnen auch keine Begründung seitens des Rates vorliegt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Magazinteil der Sendung von Radio Slowakei International. Heute machen wir einen kleinen Ausflug in die Geschichte. Zunächst rufen wir uns einen Humanisten ins Gedächtnis, der im 19. Jahrhundert das nationale Bewusstsein der Slowaken prägte, und anschließend werfen wir einen Blick in das slowakische Olympia- und Sportmuseum. Romana Šunderlíková am Mischpult und Marika Antašová am Mikrofon wünschen Ihnen angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International.
Die Archive der slowakischen Vergangenheit sind voller Namen, die im Laufe der Zeit fast in Vergessenheit geraten sind. Die Kultur- und Wissenschaftseinrichtung Matica Slovenska hat daher im Januar das William Paulini Totia ausgerufen. Einer der ersten führenden Vertreter dieser Kultureinrichtung wurde Anfang Juni vor 200 Jahren geboren. Sein Mitstreiter für die nationalen Rechte der Slowaken, Josef Miloslav Hurban, betrachtete William Paulini Tot als Nachfolger von Ludovic Stur, der führenden Persönlichkeit der nationalen Wiedergeburt. Zudem war William Paulini Tot nach Ludovic Stur der zweite slowakische Abgeordnete im Ungarischen Reichstag. Letzte Woche fand in der Matica Slovenska in Martin eine wissenschaftliche Konferenz statt, die William Paulini Tot im Kontext des politischen Kampfes in Ungarn des 19. Jahrhunderts, der slawischen Verbundenheit sowie der Literatur beleuchtete. William Paulini Tot war ein großherziger Mann voller Gegensätze. Als einer der wenigen Vertreter der slowakischen Nationalbewegung heiratete er eine ungarische Adlige, nahm ihren Namen an und führte mit ihr eine sehr gute Beziehung. William Paulini wurde am 3. Juni 1826 in Senica als Sohn eines evangelischen Pfarrers geboren. Am evangelischen Lyzeum in Bratislava war er Schüler von Ludovic Stur und nach seinem Abschluss wirkte er als Lehrer in Kremnica. Später arbeitete er als Beamter in Trenčín, Bitča und Kecskemet. Dort wurde er 1855 von dem kinderlosen Onkel seiner Verlobten adoptiert und fügte seinem Nachnamen auch den seiner Frau hinzu, Tot. Er war ein vielseitig interessierter Mann mit einem wachen Verstand und einem Sinn für zeitlosen Humor. Nachdem er aus dem Staatsdienst ausgeschieden war, widmete er sich der literarischen sowie der kulturellen Arbeit. Er gab die Belletristikzeitschrift Sokol, der Falke, und die humoristische Zeitschrift Černokňažník, der Hexenmeister, heraus.
Seine Fähigkeit, bestimmte Gedanken mit Humor zu vermitteln, wurde durch seine künstlerische Begabung unterstützt. Wir haben mehrere Bilder, die von ihm erhalten geblieben sind. Während seiner Tätigkeit als Chefredakteur der Zeitschrift Tschernoknjaschnik zeichnete er einige Karikaturen und Cartoons,
sagt der Direktor des Slowakischen Historischen Instituts der Matica Slovenska Michal Bada.
Dieser Humor, der sich in Tschernoknjaschnik befindet, ist für einen slowakischen oder auch jeden anderen Leser etwas anspruchsvoll. Es handelt sich nicht um primitiven, derben oder sarkastischen Humor, sondern um intellektuellen Humor. Man muss sprachlich, kontextuell und historisch gut vorbereitet sein, um ihn zu verstehen. Die Deutschen haben dafür den Ausdruck Kopfhumor. Man erkennt darin Todsbestreben, auf humorvolle Weise pädagogisch auf die Leserschaft einzuwirken. Das war sehr interessant, auf die Missstände der Politik, des Alltagslebens, der sozialen Stellung der Einwohner in der Slowakei sowie auf die Beziehungen zwischen den Völkern in der Habsburger Monarchie und innerhalb Ungarns hinzuweisen. Es war eine sehr turbulente Zeit. Die 1860er Jahre sind von einem Einigungsprozess geprägt, zum Beispiel in Deutschland, in Italien. Der ehrgeizige Kaiser Napoleon III. Trat auf die Bühne und dazu kam noch der explosive Balkan. Dies bot eine bunte Palette an Möglichkeiten, auf die Schwachstellen und Achillesfersen der aktuellen Politik in Ungarn aufmerksam zu machen, mit der sich William Paulini Todt als politischer Anführer der Slowaken auseinandersetzen musste.
William Paulini Todt war auch in Buda, Skalica und Martin tätig. Er wurde der stellvertretende Vorsitzende der Matica Slovenska und verdiente sich um die Gründung des Gymnasiums in Martin, der Sparkasse sowie des Buchdruckaktienvereins. Im Jahr 1869 wurde er von den Slowaken im südlichen Ungarn, im heutigen Serbien, in den ungarischen Reichstag gewählt. Sein Einsatz für das Volk hatte auch eine visionäre Dimension, erinnert Anita Murgaschowa von der Matica Slovenska in Banská Bystrica.
On bol skutku politik, ktorý bránil záujmy Slovákov.
Er war in der Tat ein Politiker, der sich für die Interessen der Slowaken einsetzte. Vor allem vertrat er die Interessen der slowakischen Sprache innerhalb der Monarchie. Es ist zum Beispiel sehr interessant und wohl kaum zu erwarten, dass er als Abgeordneter des Ungarischen Reichstags einen Vorschlag zur Lösung der Verkehrsproblematik in der Monarchie vorlegte. Er hatte ein Projekt über den Nutzen des Eisenbahnbaus für die Bedürfnisse Ungarns.
William Paulini Todt war überzeugt, dass die Rechte eines Volkes unter Wahrung der Verfassungsmäßigkeit aus eigener Kraft errungen werden müssen. Gleichzeitig bemühte er sich um die Förderung der slawischen Verbundenheit und die Harmonisierung der Beziehungen zu den Ungarn, erläutert Lukáš Perny vom Slowakischen Literaturinstitut der Matica Slovenska.
On bol taký naozaj, že by som povedal, humanistický a až mierne povedal internacionalistický.
Er war, würde ich sagen, ein humanistischer oder sogar, gelinde gesagt, internationalistisch geprägter Vertreter der Nationalbewegung, von denen es nur sehr wenige gab. Ich würde ihn vielleicht mit Janko Kral vergleichen, teilweise auch mit Kolar und Schafarik. Auch sie standen für ein humanistisches, aufgeklärtes Verständnis, bei dem das Nationalbewusstsein Völker verbindet und nicht spaltet oder Konflikte hervorruft. Aus dieser Sicht ist er also ein sehr interessanter, aufgeklärter Mensch. Viel stärker empfand er das Unrecht seitens der sozusagen abtrünnigen Slowaken, die sich als Ungarn ausgaben, aber keine Ungarn waren. In diesem Sinne waren ihm echte Ungarn lieber als jene Slowaken, die sich, so könnte man sagen, auf die Seite des damaligen Feindes geschlagen hatten. Er erwartete, dass es bei gemeinsamen Fragen zu einer Einigung kommen würde. Josef Miloslav Urban bemerkte dazu in der Biografie, die er über ihn verfasste, dass er naiv gewesen sei.
Die Politikwissenschaftlerin Susanna Kiseková-Füle vom Archiv der Matica Slovenska forschte zu der slawischen Verbundenheit, für die William Paulini Todt geworben hat. Was stand hinter seiner Vorstellung von Zusammenarbeit?
Solidarität und vor allem kulturelle Verbundenheit, da politische Solidarität nicht in Frage kam. William Paulini Todt war sogar überzeugt, dass die Slowaken sozusagen den Mittelpunkt des gesamten Slawentums bilden. Um ein vollwertiges nationales Leben führen zu können, sollten wir uns alle zusammenschließen. Er glaubte, dass wir eine gemeinsame Sprache haben würden. Er ging davon aus, dass es einst eine gemeinsame Sprache gab, gab und sich die einzelnen Sprachen erst im Laufe der natürlichen Entwicklung auseinanderentwickelt hätten. Ob dies belegbar ist, bleibt unklar. Um sich schließlich vereinen zu können, sollte jeder Slave zwei slawische Sprachen beherrschen, seine eigene und die russische. Zugleich meinte er, dass sich auch die Russen weiterentwickeln und slawischere Wörter haben werden. Damit meinte er wohl eher slowakischere Wörter, denn die Russen sollten neben ihrer eigenen Sprache auch Slowakisch beherrschen.
Susanna Kiseková-Fühle hatte nach eigenen Angaben erwartet, in den Archiven mehr Aktivitäten von William Paulini Todt zu finden, die auf eine Kooperation mit anderen slawischen Völkern abzielten. Diese scheinbare Zurückhaltung hatte jedoch ihre Gründe.
Um jene nationale Eigenständigkeit zu bewahren, die sie bis dahin mehr oder weniger erreicht hatten, konnten sie ihre Zuneigung zu den slawischen Völkern nicht allzu offen zeigen. Die Ungarn hätten dies als Bedrohung für ihre Politik der Magyarisierung und die Idee eines gemeinsamen ungarischen Staates angesehen, in dem die Slawen nicht so viel Mitspracherecht gehabt hätten, wie sie es sich gewünscht hätten. Da sie keine größeren Schritte unternehmen konnten, versuchten sie zumindest Publikationen auszutauschen, gemeinsame wissenschaftliche Tagungen zu organisieren oder an Feierlichkeiten teilzunehmen. Obwohl sie versuchten, in der slawischen Frage eher im Verborgenen zu arbeiten, insbesondere William Paulini Todt, führte dies zur Schließung der Matica Slovenska.
Die ungarische Regierung stellte 1875 die Tätigkeit der Matica Slovenska ein. Sie beschlagnahmte deren Vermögen, stellte die finanziellen Mittel später einem Bildungsverein zur Magyarisierung der Slowaken bereit und verteilte die Sammlungen auf die Bezirksmuseen. William Paulini Todt setzte sich für die Wiederbelebung der Matica Slovenska ein, was jedoch erst 1919 gelang, rund 42 Jahre nach seinem Tod. Im Jahr 1876 erschien sein Werk Slovenské bajoslovie, slowakische Sagenwelt, in dem er sich sogar spekulativen, mythologischen Vorstellungen über die Entstehung der Sprache zuwendet, sagt Lukáš Perny vom Slowakischen Literaturinstitut der Matica Slovenska.
Napríklad má tam teóriu, že vlastne praobyvatelia ľudstva pochádzajú od Kaspického mora.
Er vertritt dort beispielsweise die Theorie, dass die Urbevölkerung aus dem Gebiet des Kaspischen Meeres stammt. Es handelt sich, so könnte man sagen, um spekulative Theorien. Aber wenn man seine Texte liest, erkennt man, dass er ein sehr gebildeter Mensch war und über ein enormes Wissen auch aus anderen Kulturen verfügte. Er zieht gewisse Parallelen zwischen einzelnen Wörtern verschiedener Völker. Also könnte man es als eine paläolinguistische Arbeit bezeichnen. Man könnte sagen, dass William Paulini Todt wohl der erste slowakische Paläolinguist war.
William Paulini Todt starb am 6. Mai 1877 in Martin. Einen ausführlichen und zutiefst persönlichen biografischen Nachruf verfasste Josef Miloslav Hurban für den Almanach Nitra, der zu den bedeutendsten kulturellen Schriften jener Zeit gehörte. Darin vergleicht er William Paulini Todt mit einem Meteor am Himmel der Slowakei und betont, dass sein Tod eine spürbare Lücke im politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Leben der Slowakei hinterlassen habe. Eine weitere Charakteristik von William Paulini Todt aus der Feder von Josef Miloslav Hurban zitiert Anita Murgašová.
Oba, národ i William.
Beide, das Volk und William, standen in ständiger Verbundenheit, was die edelsten Gefühle und Bedürfnisse, Sehnsüchte und Bestrebungen betraf. Beide verstanden einander, beide durchdrangen sich gegenseitig mit Zuneigung und Liebe.
Der Kulturwissenschaftler Lukáš Perny sieht das größte Vermächtnis von William Paulini Todt in seinem unermüdlichen Bestreben, Völker miteinander zu verbinden. Seine humanistischen Ansichten seien auch heute noch hochaktuell, in der Zeit verheerender Kriege und Konflikte. William Paulini Todt erinnert uns daran, dass die Kultur und die Sprache eines Volkes keine Grenze, sondern eine Brücke sind.
Radio Slowakei International.
Bevor wir mit unserem weiteren Programm fortfahren, machen wir eine Pause mit der Band No Name. Sie spielt ihr Lied Povedz mi, sag mir.
Povedz mi, láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý. stal sa ním, až keď sme sa spoznali. Odvtedy žijem tak, jak chcel som, a stále smiem, čo smel som, a sny už nie sú zložité. Odvtedy viem, s čím môžem rátať. Byť s tebou je ako čítanie z kníh, život je počet strán a ty každou z nich. Romány, eseje snáď, kto by to tušil, čo sa môže stať. Odvtedy žijem tak, jak chcel som, a stále smiem, čo smel som, a sny už nie sú zložité. Odvtedy viem, s čím môžem rátať. Povedz mi, láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len. Len jeden deň, čo nebol dokonalý, stal sa ním, až keď sme sa spoznali. Už viem, kde nie je vôľa, tam cesty niet, len vďaka tebe sa mi ukázal svet. Ktorý schopný je dávať viac ako brať, no dáva len tým, čo vedia milovať, milovať, milovať.
Im slowakischen Olympia- und Sportmuseum in Bratislava werden neulich bemerkenswerte Tennisschläger gezeigt. In der Ausstellung Retro Match aus der Geschichte der hölzernen Tennisschläger aus der Privatsammlung von Igor Kuzey kann man sich 234 Exponate ansehen. Holzschläger wurden bis in die 1980er Jahre verwendet, bis sie von Graphitschlägern verdrängt wurden. Einer der letzten Tennisspieler, die noch mit einem Holzschläger auf dem Platz standen, war der Olympiasieger von Seoul 1988, Miloslav Mečíš. Sein Schläger ist Teil der Dauerausstellung des slowakischen Olympia- und Sportmuseums, das mehr als 30.000 Sammlungsstücke besitzt. Darunter befinden sich auch zwei olympische Goldmedaillen, jene von Tokio 1964 und von Mexiko 1968, die die tschechoslowakische Kunstturnerin Viera Czaslowska dem Museum gestiftet hat. Das Treffen mit Viera Czaslowska war sehr emotional, erfuhr der Moderator des slowakischen Rundfunks Stanoš Čepan von der Gründerin und langjährigen Leiterin des Museums Zdenka Letenajová.
Vtedajší predseda Slovenskej gymnastickej federácie pozval do...
Der damalige Vorsitzende des slowakischen Turnverbands lud meine Mutter, die Turnerin war, und mich nach Trnava ein. Dort saß Viera, die meine Mutter begrüßte, da sie viele Jahre lang als Kampfrichterin tätig war. Wir kamen ins Plaudern und gingen sofort zum Du über. Ich erwähnte, dass ich im Museum arbeite und fragte sie, ob sie unserem Museum etwas spenden würde. Sie sagte, natürlich, ich habe die Tschechoslowakei vertreten, ich werde euch etwas mitbringen. Und tatsächlich, ein paar Wochen später brachte Viera zwei Medaillen in unser Museum. Sie hatte insgesamt 7, wobei eine verloren gegangen war. Vielleicht verrate ich hier ein kleines Geheimnis von ihr, aber Viera war ein sehr gutherziger Mensch. Wie berichtet, hat sie diese Medaille bei einer Gesprächsrunde herumgehen lassen und bekam sie anschließend nicht mehr zurück. Doch sie schämte sich zu fragen, wo die Medaille denn sei.
Der Ausstellungssaal des slowakischen Olympia- und Sportmuseums ist nach Professor Vladimír Černušák benannt, dem ersten Vorsitzenden des slowakischen Olympischen Komitees und Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees für die Slowakei.
Chodívala som k nemu na palisády a sme mali také svoje rozhovory.
Ich besuchte ihn oft in der Palisadi-Straße und wir führten Gespräche. Interessanterweise war er nie damit einverstanden, dass ein Buch über ihn geschrieben würde, aber es gelang uns, eine kleine Publikation über den Herrn Professor herauszugeben. Es war schön, wenn wir uns bei ihm in der Küche trafen. Er hatte die Patience ausgebreitet und wir diskutierten über verschiedene Themen. Er war ein großer Förderer des Museums und schenkte uns über 400 Ausstellungsstücke aus seiner Tätigkeit als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees für die Slowakei. Unsere Gespräche waren sehr interessant. Er erzählte mir zum Beispiel von seiner Jugend. Wir haben dann auch in dem Buch erwähnt, dass er Schiffer war.
Das Museum bewahrt seit 4 Jahrzehnten die Sportgeschichte, arbeitet sie auf und hält die Erinnerung an sie lebendig. Die Frage, welches Ausstellungsstück hier das wertvollste ist, hört Zdenka Letenajová nicht besonders gern.
Letztes Mal habe ich das ein bisschen anders gelöst. Wir waren bei einer Gesprächsrunde und ich habe erzählt, welches Exponat das längste ist, und zwar ein etwa 11 Meter langes Viererkajak. Das schwerste Exponat haben wir leider nicht in unserem Museum. Wir hätten ja keinen Platz, es auszustellen. Es ist die riesige Büste von Miroslav Tirsch, die 1935 in Bratislava an der Donau aufgestellt wurde. Dieses Werk des slowakischen Bildhauers Josef Pospíšil hat eine interessante Geschichte. Er hat es aus einer Statue herausgemeißelt, die am Ufer stand, und zwar aus dem hinteren Oberschenkel des Pferdes, auf dem Maria Theresia saß.
Es ist nicht immer einfach, neue Ausstellungsstücke zu beschaffen. Um einige davon musste man lange kämpfen, sagt Zdenka Letenajová.
Vielleicht im Zusammenhang damit, dass ich in diesem Sommer die Teilnahme der eigenständigen Slowakei an den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta zum 30. Mal jährt, möchte ich den Sportschützen Josef Gönczi erwähnen. Wir haben ihm immer wieder ans Herz gelegt, dass er zu den ersten slowakischen Medaillengewinnern gehört und wir keinen einzigen Gegenstand von ihm in unserer Sammlung haben. Also versprach er uns, seine Schießjacke zu schenken. Es dauerte einige Jahre, bis es soweit war, denn er sagte immer, ich kann sie jetzt nicht bringen, weil die Kinder darin trainieren. Heute ist sie endlich im Museum ausgestellt und von dort wird sie keiner seiner Schützlinge mehr bekommen.
Der Ausstellungsraum des Museums bietet auch Platz für Schulklassen und die Organisation kleinerer kultureller oder gesellschaftlicher Veranstaltungen.
Ich bin der Meinung, dass seit der Einrichtung der Dauerausstellung das Hauptziel erreicht wurde, nämlich, dass Schulen das Museum besuchen. Natürlich nutzen auch Vereine unsere Räumlichkeiten für verschiedene Aktivitäten und wir organisieren dort Veranstaltungen zu den Jubiläen bestimmter Persönlichkeiten.
Für September plant das Museum eine Ausstellung zur ersten Teilnahme der eigenständigen Slowakei an den Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta. Damit will man auch der damaligen Leiterin der Delegation, der Leichtathletin Maria Mračnová, Tribut zollen, die im September ein rundes Jubiläum feiern wird. Und das war's schon für heute aus dem RSI-Studio in Bratislava. Romana Šunderlíková am Mischpult und Marika Antašová am Mikrofon danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen noch einen schönen Tag. Bis bald, auf Wiederhören!
Život nie je vždy podľa chuti, keď roviny mení na zákruty. Trápi, trízni, hladí aj bolí, no napriek tomu žiť za to stojí. Sľub mi, že nebudeš sa báť.
Častokrát robí z orlov škorce a dušu dotrhá na Frankfurte. Má jazyk ako had jedovatý, ona živo sa ho šiť oplatí. Tak sľúbi, že nebudeš sa báť, až prídeš, čo nepod vodopád. Toľkokrát.
Súdnik
ležíš schovaná pod posteľou. Ľady pri kraji už sú pritenké. Tvoj aniel strážny na dovolenke.
Občas je lepšie mať nohy bosé ako topánky zmáčané v rose. Nech sa otrhne aj ďalšia slabín. Zvykne sa objaví.